kommunistische Organisation. Podcast.
Ja, willkommen zum nächsten Podcast der KU, der kommunistischen Organisation. Es ist Mitte Dezember 2020. Wir befinden uns immer noch mitten in einer Pandemie mit dem Coronavirus SARS-CoV-2, welches vor ungefähr einem Jahr entstanden ist und sich seitdem über die Welt ausgebreitet hat. Und in Deutschland und generell in Europa hat mit Beginn der kalten Jahreszeit eine zweite Welle der Pandemie begonnen. Die Menschen halten sich mehr in Innenräumen wieder auf. Das ist klar, soziale Zusammenkünfte finden nicht mehr wie im Sommer halt vorrangig draußen statt. Und wie wir wissen, ist das eben ein wesentlicher Faktor, der die Ausbreitung des Coronavirus begünstigt. Dementsprechend sind in den letzten Wochen auch deutlich mehr Fälle von Covid-19-Krankheiten festgestellt worden. Die Anzahl an positiven Tests auf SARS-CoV-2 ist in die Höhe geschnellt. Also auch die positiven Rate, der Anteil an positiven Tests in Bezug auf die Gesamttests ist hochgegangen. Das heißt, es spricht auch dafür, dass man immer weniger der wirklich vorhandenen Infektion auch feststellt. Und natürlich sterben inzwischen auch wieder mehr Menschen. Wir sind jetzt mittlerweile bei ca. 500 bis 600 Toten pro Tag in Deutschland angekommen, die nachweislich mit dem Coronavirus infiziert waren. Und die allermeisten von ihnen dürften auch an eben dieser Infektion bzw. ihren Folgen gestorben sein. Worüber wir nun heute reden wollen, das ist ein Thema, das schon sehr früh im Verlauf der Pandemie durch die Medien geisterte, nämlich die Frage der Impfstoffentwicklung, der Impfstoffproduktion, der Industrie dahinter, die Frage, wer wann wie geimpft wird, wie geimpft werden kann oder auch werden will und was das für Auswirkungen auf die Pandemie hat. Und wir haben uns dazu entschlossen, diesen Podcast etwas anders zu strukturieren, nämlich ihn in 4 Episoden aufzuteilen, die sich jeweils einem Aspekt dieses Themas widmen. Das ist natürlich ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Man könnte da sicher noch andere Aspekte diskutieren. Aber die Episoden, die wir uns überlegt haben, sind einmal der biologische Hintergrund bezüglich der Impfstoffe, zweitens die Impfgegner und ihre Bedenken und Argumente, drittens die Impfstoffindustrie und viertens die Auswirkungen der Impfstoffe auf die Bekämpfung der Pandemie. Wir haben für jede Episode so 10 bis 20 Minuten eingeplant. Mal gucken, wie wir damit hinkommen. Ich hoffe, wir verquatschen uns da nicht zu sehr an einer Stelle. Ja, und dann will ich uns noch kurz vorstellen. Also ich bin Jan. Ich arbeite selber in einem biochemischen Labor. Ich werde heute den Podcast moderieren. Und mit mir dabei sind heute Stefan, der als Laborant in der pharmazeutischen Industrie arbeitet. Hallo.
Hallo.
Stefan hat sich heute mehr auf die biologischen Aspekte vorbereitet. Und dann haben wir noch Leila dabei, die in der AG Deutscher Imperialismus mitarbeitet und mit uns die ökonomischen Aspekte diskutieren wird. Hallo.
Hallo.
So, dann beginnen wir auch mit der ersten Episode gleich. Also mit dem biologischen Hintergrund der Impfstoffe. Also wir wollen mal ein bisschen klären, worüber wir hier überhaupt reden, wenn es um Impfstoffe und Impfung geht, wie die Impfstoffe für das neue Coronavirus aussehen und wie sie getestet werden. Und ich fange mal an mit einer Einstiegsfrage an Stefan. Also was bewirken Impfungen überhaupt und wie tun sie das?
Also das Grundprinzip von Impfungen ist eigentlich, dass wir einen Kontakt mit einem ungefährlichen Teil eines Erregers herbeiführen, sodass sich das Immunsystem des Organismus auf die tatsächliche Infektion vorbereiten kann. Und es bildet sich dann so eine Art immunologisches Gedächtnis, das aus verschiedenen Zelltypen besteht, unter anderem T-Zellen, aber auch Proteinen, Antikörpern, die sich gegen diesen Erreger bilden, sodass dann im Falle einer tatsächlichen Infektion das Immunsystem schnell reagieren kann und der Körper eben geschützt ist gegen diesen Erreger. Und daraus ergibt sich natürlich einerseits für die geimpften Leute eine Schutzfunktion, aber letztlich auch für die Gesamtbevölkerung, also auch für diejenigen, die nicht geimpft wurden, weil die Gefahr, von einem Erreger angesteckt zu werden, natürlich geringer ist, wenn insgesamt weniger Leute daran erkranken.
Also die Idee der Impfung ist ja eigentlich auch erstmal, sag ich mal, relativ genial erstmal, ja, also man sozusagen simuliert eine Infektion, sodass es sozusagen einen Schutz gibt, ja, und dann ist man danach gewappnet gegen diesen Erreger, ohne je diese Krankheit durchgemacht zu haben, richtig?
Ganz genau. Das ist eigentlich wirklich eine der großen Errungenschaften der Medizin und der biomedizinischen Forschung.
Vielleicht kannst du mal ein bisschen erklären, was es denn überhaupt für Impfstoffe gibt, also wie die aussehen, sodass sich sozusagen so eine Abwehr bilden kann.
Also wie schon gesagt, sind das in der Regel einfach Teile eines Erregers, die als solche nicht die Krankheit auslösen, nicht irgendwie infektiös sind, aber eben dann das Immunsystem darauf vorbereiten. Das können unter anderem Proteine sein, in der Regel dann Strukturen, die auf der Oberfläche von Erregern, also von Viren oder Bakterien präsent sind, sodass eben dann sich Zellen bilden, die das erkennen können und den Erreger dann bekämpfen können, der eben die gleichen Strukturen auf der Oberfläche hat. Im Fall von Viren gibt es noch eine ganze Reihe anderer Möglichkeiten, Impfstoffe zu schaffen. Also eben nicht nur virale Proteine, sondern auch inaktivierte oder abgeschwächte Viren, die dann also entweder getötet werden einfach und nur noch als nicht funktionale Hülle sozusagen unterwegs sind, oder bei denen gezielt Mutationen eingeführt werden im Labor, die dazu führen, dass der Erreger eben keine Krankheit mehr hervorruft im Menschen. Und darüber hinaus gibt es noch zwei Sachen, über die wir jetzt auch viel gehört haben in letzter Zeit, nämlich einerseits virale Vektoren. Das sind andere Viren, also nicht in diesem Fall eben nicht der SARS-CoV-2, sondern andere Viren, zum Beispiel Erkältungsviren, die auch im Labor so bearbeitet werden, dass sie Teile von dem Coronavirus enthalten, also von der genetischen Information, und daraufhin, wenn sie als Impfstoff eingesetzt werden, eben auch Proteine von diesem Virus ausgebildet werden, worauf dann das Immunsystem reagieren kann. Beziehungsweise, und das ist eigentlich so auch die spannendste Neuerung im Moment, eben diese mRNA-Impfstoffe, bei denen direkt nur die genetische Information des Virus verwendet wird. Aber darüber werden wir jetzt sicherlich im Folgenden noch mehr reden.
Stefan, ich habe da gleich mal eine Frage. Man hört ja oft, dass bei Impfungen Fieber auftritt oder andere Symptome, die auch ein bisschen so an den Verlauf der Krankheit selbst erinnern. Wie verhält es sich damit? Kann man sich das so vorstellen, dass man die Krankheit in abgeschwächter Form erlebt, oder woher kommen diese Symptome?
Die Symptome kommen tatsächlich aus der Reaktion des Immunsystems eigentlich. Also das ist eben sehr ähnlich eigentlich zum Krankheitsverlauf, nur dass man davon ausgehen kann, dass eben bei diesen Impfstoffen sich tatsächlich keine Erkrankung in dem Sinne entwickelt, sondern man eben nur mit der Reaktion des Immunsystems auf den Erreger zu tun hat.
Und das heißt, man muss dann auch nicht mit den Nebenwirkungen rechnen, die jetzt Corona hat, oder wie sieht das aus?
Tatsächlich sprechen zumindest alle Studien dafür, dass es keine vergleichbaren Folgen gibt. Was man eben sieht, ist eine ganz normale Immunreaktion, die auch durchaus von Fieber, von Kopfschmerzen, von Schwellungen an der Stelle der Injektion des Impfstoffs begleitet sein kann. Aber das ist eben eine ganz normale Immunreaktion.
Vielleicht gehen wir hier ein bisschen mal auf diese RNA-basierten Impfstoffe ein, weil, also es gibt zwar einige Firmen, die auf diese klassischen Impfstoffe gesetzt haben. Also insbesondere habe ich gesehen, die chinesischen Firmen haben sich da eher darauf konzentriert, so abgeschwächte und inaktivierte Viren zu nehmen. Aber ja. das, was ja gerade viel diskutiert wird, sind eigentlich diese mRNA-basierten Impfstoffe. Und ich würde da vielleicht einmal einschieben, was so als das zentrale Dogma der Molekularbiologie gilt. Also dass wie werden eigentlich Proteine produziert? Sozusagen die einfachste Vorstellung davon ist, dass sozusagen aus der DNA, also aus der Erbinformation, wird eine RNA gemacht, und aus dieser RNA wird dann das Protein abgelesen. Und das bedeutet, dass man ja eigentlich an allen Schritten sozusagen dieser Kette von der DNA über die RNA zum Protein ansetzen kann, um letztendlich das Protein im Körper produzieren zu lassen, sodass es halt eine Immunantwort auslöst. Also auch diese RNA-basierten Impfstoffe, da löst ja nicht die RNA an sich die Immunantwort aus, auch wenn sie natürlich sowas wie allergische Reaktionen vielleicht auslösen kann, wenn sie dann gegeben wird. Aber woraus ankommt, ist eben, dass halt die Proteine ja selbst vom Körper selbst dazu produziert werden.
Genau, also ich glaube, es ist entscheidend, dass man diesen Aspekt versteht. Ich würde da noch mal ein bisschen ins Detail gehen. Es geht eben darum, wenn man sich eine Infektion mit dem Virus vorstellt, dann ist das ja, also das Virus sieht so aus, das ist quasi eine Kugel aus Fett und ein paar Proteinen drin auf der Oberfläche. Und innen drin ist eine genetische Information. Das ist auch RNA in diesem Fall bei SARS-CoV-2. Aber die sieht das Immunsystem des Körpers sieht erstmal diese genetische Information gar nicht, sondern es sieht vor allem die Proteine auf der Oberfläche. Das heißt, wir brauchen auch eine Immunreaktion gegen die Sachen, die sofort sichtbar sind. Und deshalb ist die Idee, so wie Jan gerade schon meinte, eben nicht, dass man jetzt RNA injiziert und daraufhin gegen diese RNA sich eine Immunreaktion bildet, sondern die mRNA, die eben quasi eine Kopie des Erbguts ist, eine temporäre Kopie, die ganz normal in jeder Zelle immer wieder erstellt wird und zur Herstellung von Proteinen benutzt wird, die soll jetzt auch in Zellen des Körpers reingehen. Das sind dann in diesem Fall Muskelzellen, weil man eben den Impfstoff in den Oberarm in der Regel spritzt. Und in diesen Muskelzellen, die nehmen diese mRNA auf und bilden daraufhin selbst das eine Protein, das ist dieses Spike-Protein, das von dem Virus benutzt wird, um quasi an Zellen so anzudocken. Und das wird dann von den körpereigenen Zellen gebildet und ist in der Funktion auch völlig ungefährlich. Also das ist kein komplettes Virus oder so, das man damit herstellt, sondern eben nur ein einzelnes Protein, das als solches auch keine Funktion hat. Und es wird von körpereigenen Zellen ausgebildet, die dann eben von den ebenfalls körpereigenen Zellen des Immunsystems sozusagen erkannt werden und die dann so eine Immunantwort hervorrufen.
Ja, also eine Sache bei diesen RNA-Impfstoffen ist ja, dass sie auch noch, also sie müssen ja sowieso schon sehr kalt gelagert werden. Also RNA ist vergleichsweise fragil und der BioNTech-Impfstoff zum Beispiel soll ja bei minus 70 Grad gelagert werden, der von Moderna, glaube ich, bei minus 20 Grad. Aber die RNAs sind ja zusätzlich, soweit ich das verstehe, auch noch modifiziert. Also sie haben modifizierte Nukleoside, also sozusagen die einzelnen Buchstaben sozusagen der RNA sind leicht verändert, aber so, dass sie immer noch abgebaut werden kann. Und wenn ich es richtig sehe, dann beinhalten diese RNAs ja auch die normalen Bestandteile einer Messenger-RNA, also sozusagen diesem Zwischenprodukt zwischen DNA und Protein, nämlich so eine Kappe am Anfang und so ein Poly-A-Tail, also so ein Schwanz aus einem bestimmten Buchstaben sozusagen als Ende, sodass das vom Körper auch so ja, wahrgenommen wird als eine normale RNA sozusagen, ne?
Genau, also das, was du angesprochen hast, die geringe Halbwertszeit von mRNA, also normalerweise sind das, glaube ich, so 10 Stunden oder so, die das nur besteht überhaupt, solche Moleküle im Körper, die sind jetzt etwas modifiziert, da hast du recht, das heißt, die bestehen etwas länger, aber grundsätzlich werden die relativ schnell abgebaut und das ist aber auch in Ordnung, weil eben die Proteine, die sich bilden, dann länger bestehen. Und was du meintest mit den Lagerungsbedingungen, das ist in der Tat ein Problem auch natürlich dieser Impfstoffe und macht den ganzen Prozess der Impfung sehr kompliziert, dass eben gerade dieser Impfstoff von BioNTech bei minus 70 Grad gelagert werden muss. Das ist für viele Länder auf der Welt natürlich ein großes Problem und auch innerhalb von Deutschland zum Beispiel gibt es relativ geringe Möglichkeiten eigentlich nur solche so einen Transport, aber auch eine dauerhafte Lagerung davon zu ermöglichen.
Da kommen wir, glaube ich, nachher noch zu, ehrlich gesagt. In dem anderen Podcast gehen wir da drauf nochmal ein.
Guter Hinweis.
Ich hatte noch eine Frage zu diesem Spike, was ihr vorhin erwähnt habt. Es klingt ja ziemlich clever, dass der Körper den Teil aufnimmt, der erstmal nicht schädlich ist. Ich habe jetzt aber nicht ganz verstanden, woher der Körper weiß, dass er gegen diesen Teil so eine Abwehrreaktion aufbauen muss. Also wie erkennt er, dass das für ihn schädlich ist?
Also das Immunsystem ist sozusagen immer auf Patrouille im Körper und erkennt neue Strukturen. Da gibt es spezielle Mechanismen für. Ich glaube, das ist, würde jetzt etwas zu sehr ins Detail gehen. Aber das Immunsystem erkennt sozusagen, wenn sich irgendwo was verändert, wenn irgendwo neue Sachen von außen dazukommen.
Ah, okay.
Und erkennt das dann als fremd.
Ja, das macht Sinn.
Ja. Ich hatte noch einen Punkt. Also diese RNA-Impfstoffe, also soweit ich weiß, sind die seit den 90er Jahren auch schon in der Erforschung. Eine führende Biochemikerin, die daran auch geforscht hat, die ist inzwischen bei BioNTech auch. Und es gibt aber trotzdem keine mRNA-basierten Impfstoffe, die zugelassen sind bisher. Da kommen wir vielleicht nachher auch nochmal dazu bei den Bedenken, sage ich mal. Wie kommt es, dass es immerhin nach 20 Jahren ungefähr da noch keine zugelassenen Impfstoffe gibt?
Also das ist, hat sicherlich verschiedene Gründe. Es ist auch, glaube ich, nicht bis ins Detail geklärt, warum jetzt in diesem Fall tatsächlich eine so hohe Effektivität der Impfstoffe erreicht werden konnte. Das hat zum Teil damit zu tun, sicherlich, dass einfach nur in bestimmten Bereichen dazu geforscht wurde. Also zum Beispiel BioNTech hat eigentlich Krebstherapie gemacht und die wollten sozusagen Impfstoffe gegen Krebs entwickeln, was aber bedeutet, dass bei Leuten, bei denen sich bereits ein Tumor gebildet hat, das Immunsystem unterstützt werden soll. Und das ist einfach eine sehr viel kompliziertere Angelegenheit als so ein herkömmlicher Impfstoff sozusagen gegen eine Viruserkrankung. Weil zum Beispiel eben im Fall von einem Krebs eigentlich die Strukturen, die in einem Tumor ausgebildet sind, schon sehr lange da sind mitunter, wenn der Patient da schon länger drunter leidet und das Immunsystem eigentlich schon Kontakt dazu hatte. Das heißt, die Fragestellung ist eine ganz andere. Und da wurde offensichtlich einfach keine besonders hohe Effektivität erreicht. Ich habe das extra nochmal nachgeguckt. Soweit ich weiß, zumindest gab es an keiner Stelle eigentlich Sicherheitsbedenken gegen diese mRNA-Impfstoffe. Also die wurden nicht irgendwie verworfen.
Da wurde ja im Gegenteil, also es wurde ja mehr, glaube ich, daran gearbeitet, dass die halt besser transportiert werden können, also an diesen Lipid-Nanoparticles, also sozusagen an der Hülle, mit der die in den Körper kommen, wurde ja, glaube ich, gearbeitet. Und ich meine, es gab ja auch, also deshalb ist mir auch klar, dass es halt auch Unternehmen gibt, die ja daran gearbeitet haben, also Moderna und CureVac haben das gemacht. Und BioNTech, habe ich gelesen, hat auch schon mit Pfizer 2018 die eine Kooperation gehabt für einen Influenza-Impfstoff. Also vielleicht liegt es auch einfach daran, dass die einfach sehr lange normale Entwicklungszeiten natürlich haben für solche Sachen.
Genau, insgesamt stellen wir schon fest, auf jeden Fall jetzt in dieser Ausnahmesituation der globalen Pandemie, dass sehr viel mehr Ressourcen freigemacht werden für die Forschung an solchen Sachen und der Prozess insgesamt total beschleunigt ist. Also normalerweise dauert Impfstoffentwicklung wirklich Jahre bis Jahrzehnte und das erleben wir gerade verdichtet in wenigen Monaten, was auch durchaus nachvollziehbare Bedenken mit sich bringt. Und darauf werden wir, glaube ich, gleich noch zu sprechen kommen. Aber eben auch sehr viel schneller Erfolge sichtbar sind, wenn es bestimmte Kooperationen gibt, wenn von staatlicher Seite viele Mittel freigemacht werden. Also das ist einfach eine besondere Situation gerade.
Ja, ich glaube, wir müssen ein bisschen weiterkommen, weil wir haben wirklich viele Punkte heute. Wo machen wir weiter? Ich frage mal einfach so. Also die Impfstoffe, die Zulassungszeiten, das dauert ja ein bisschen, bis das passiert. Warum ist das so und wie werden die eigentlich getestet, ob sie überhaupt sicher sind?
Da gibt es so ein Phasensystem. Also zunächst beginnt jegliche Medikamentenentwicklung natürlich im Labor, wo man ganz viele präklinische Studien macht, also an Zellkulturmodellen, aber auch an Tiermodellen. Und erst wenn die erfolgreich sind, wenn da eine hohe Effektivität eigentlich gezeigt wird und auch es Gründe gibt anzunehmen, dass die im Menschen tatsächlich auch sicher sind, diese Impfstoffe oder Medikamente, erst dann werden Studien an Menschen erlaubt. Da gibt es dann Phase 1 und 2, in der an relativ geringen Probandenzahlen die Verträglichkeit einerseits, also die Sicherheit, aber andererseits auch die Effektivität oder das Prinzip sozusagen überprüft wird. Und dann kommt es eigentlich zu der spannendsten Phase, nämlich Phase 3, in der dann zum ersten Mal große Probandenzahlen zum Einsatz kommen. In dem Fall von BioNTech sind es jetzt 40.000 Leute zum Beispiel oder 44.000, bei denen eben vor allem dann die Effektivität dieses Wirkstoffs überprüft wird, aber natürlich gleichzeitig auch weiterhin beobachtet wird, ob es Nebenwirkungen gibt, ob es irgendwelche Komplikationen dabei entstehen. Aus dieser Phase 3 errechnet sich dann auch die Wirksamkeit, von der man jetzt immer wieder liest, was ja bei BioNTech irgendwie 90-95% sind, was ganz einfach bedeutet, dass in der Phase 3 von 44.000 Leuten die Hälfte ungefähr den Impfstoff bekommt und die andere Hälfte nur ein Placebo. Und man dann am Ende nach einem bestimmten Zeitraum zählt, wie viele Fälle von Covid es gab in dieser Gesamtzahl und wie die sich verteilen auf die beiden Gruppen. Und da stellt man fest, dass eben in dem Fall waren es 100 Fälle oder so und von denen sind dann eben 90 in der Placebo-Gruppe und nur 10 in der Gruppe, die den Impfstoff bekommen hat. Und wenn man diese beiden Zahlen dann gegeneinander rechnet, kommt man auf eine Effektivität von 90% der Fälle, in denen der Impfstoff sozusagen eine Infektion verhindert.
Das waren jetzt so Beispielzahlen, aber die waren ja so ähnlich, glaube
ich. Genau.
Also zur Dauer kommt mir es auch so ein bisschen schwierig vor, die nochmal zu verkürzen, weil man geht, wenn man mitbekommt, wie viel die Pharmalobby Einfluss nimmt über die Gesetzgebung und andere Stellen, dann geht man ja schon davon aus, dass die Dauer bisher so kurz wie möglich ist. Jetzt frage ich mich, inwiefern hat es vielleicht was mit der aktuellen Arbeit der Pharmakonzerne zu tun im Lobbyismus, dass diese Dauer nochmal verkürzt wurde und ist es wirklich sicher? Ich habe gelesen, allein für die USA wurden so über 200 Millionen US-Dollar für Lobbyarbeit ausgegeben dieses Jahr. Was denkst du dazu, Stefan?
Also, das ist eine komplizierte Situation, denke ich, in der wir uns da bewegen, weil einerseits ist es sehr notwendig, natürlich auf die Sicherheit dieser Sachen zu achten. Andererseits kann man eigentlich in der Situation der Pandemie nicht sagen, wir machen jetzt für 2 Jahre eine Studie, in der wir beobachten, ob irgendwelche Spätfolgen noch auftreten von dem Impfstoff, weil sich in der Zeit natürlich das Pandemiegeschehen weiterentwickelt und man eigentlich jetzt einen Impfstoff bräuchte. Das heißt, irgendwo zwischen diesen Polen bewegt sich das Ganze. Und der Weg, der jetzt hier gewählt wurde, zumindest in der EU, aber auch in den USA, sind so beschleunigte Zulassungsverfahren, bei denen aber trotzdem die notwendigen Studien stattfinden. Die sind dann zum Teil zeitlich ineinander verlagert, dass man sozusagen, während noch die Ergebnisse ausgewertet werden von der ersten Studie, schon die nächste Studie anfängt. Aber es gibt eigentlich meinem Eindruck nach relativ hohe Sicherheitsstandards, die notwendig sind, damit Medikamente zugelassen werden können überhaupt. Und auch während jetzt schon, zum Beispiel in Großbritannien ist ja die Zulassung schon seit über einer Woche vorhanden. In den USA kam die jetzt am Freitag, also am 11., glaube ich. Und auch während da jetzt die ersten großen Impfkampagnen dann losgehen, werden weiterhin die Leute, die den Impfstoff bekommen, auch beobachtet. Und es wird werden weiterhin auch Studien angestellt über die Verträglichkeit und so weiter.
Ich denke auch von der anderen Seite her können sich die Länder ja gar nicht auch leisten, dass ihre jeweils nationalen Konzerne da versagen. Also ich habe das vor allem für China ganz oft gelesen, so nach dem Motto, in China ist es schon ausgebrochen, jetzt kann sich das Land keine Blöße mehr geben, also war von vielen Thinktanks und Zeitungen die Aussage. Ich denke, von der Seite kommt auch der Druck, dass die Konzerne selbst einfach sehr hohes Interesse daran haben, dass es funktioniert und auch die Länder, die die Arbeit finanzieren. Oder wie seht ihr das?
Also, dass die ihre Impfstoffe am Ende zulassen können, daran haben sie sicherlich ein großes Interesse. Ich kann mir vorstellen, dass ein Teil der Lobbyarbeit aber auch eigentlich vor allen Dingen darauf gerichtet ist, dass es halt der eigene Impfstoff derjenige ist, der gekauft wird. Da kommen wir, glaube ich, nachher auch nochmal zu. Das ist natürlich, also wie sieht es eigentlich mit der Konkurrenz zwischen diesen Impfstoffen aus, von denen ja immerhin 250 oder so ungefähr in der Entwicklung sind und von denen jetzt die ersten halt ja quasi fertig sind. Vielleicht nochmal auf die Sicherheitsbedenken. Also in einem bestimmten Schritt dieser Studien, da wird es ja auch durchaus an Tiermodellen getestet, insbesondere auch an Rhesusaffen. Und soweit ich weiß, gab es da ja auch durchweg erstmal positive Ergebnisse, was jetzt diese ersten Impfstoffe von Moderna und BioNTech angeht, dass eine Immunität hergestellt werden kann,
ja,
dass man halt die Impfdosis testen konnte, also wie viel muss eigentlich gespritzt werden, in welchem Abstand ist das sinnvoll und so weiter. Das sind zumindest ja auch erstmal gute Checks, sage ich mal. Aber ich glaube, letztendlich muss schon darauf hinauslaufen, dass man natürlich durchgehend einfach sich anschauen muss, wie hoch sind die Nebenwirkungen, wie hoch ist beispielsweise der Anteil an allergischen Schocks, die ja auftreten können bei solchen Sachen. Und das muss man, glaube ich, einfach im Auge behalten. Und da wird es sicherlich Unterschiede geben, auch zwischen den Impfstoffen.
Unbedingt. Also da hast du vollkommen recht. Es gibt immer wieder natürlich auch sehr seltene Nebenwirkungen, die dann auch in einer Studie mit 40.000 Leuten, von denen die Hälfte den Impfstoff bekommt, nicht unbedingt entdeckt werden. Also klar, es gibt immer wieder Sachen, die auch erst überhaupt zutage treten, wenn wirklich Millionen von Leuten diesen Impfstoff erhalten. Und das sind dann aber eben auch sehr seltene Fälle. Und dafür braucht es vor allem jetzt eine sehr transparente Berichterstattung darüber, was da passiert, aber eben auch eine Forschung dazu, woran das tatsächlich liegt, um das zu erklären.
Ja, eine andere Sache, auf die ich auch noch kurz zu sprechen kommen wollen würde, ist, dass es ja eine Alternative gibt eigentlich dazu, dass man, ich sag mal, riesige Tests macht, von denen die meisten ja gar nicht sozusagen wirklich reinspielen, weil sie eben nicht infiziert werden. Ne? Also das ist natürlich der ethisch, sage ich mal, erstmal der am besten vertretbare Weg. Die Alternative ist ja, dass man einen Human Challenging Trial macht, also Menschen extra infiziert mit dem Virus und dann halt schaut, ob diejenigen, die geimpft waren, ja, inwiefern die einen deutlich besseren Schutz haben. Und soweit ich weiß, ist jetzt in Großbritannien das für einen Januar geplant, dass man sowas auch durchführt. Das ist natürlich schon, naja.
Also nicht, ja, da gibt es bestimmt ethische Diskussionen.
In der Wissenschaftscommunity ist das auf jeden Fall umstritten. Und ich finde auch zu Recht, das ist schon. Aber gut, man muss es natürlich auch gegeneinander abwägen.
Ich fand das auch extrem spannend, zu sehen, dass das jetzt tatsächlich gemacht werden soll. Also auch da vielleicht nochmal zum Verständnis. Wir haben zwar jetzt für den BioNTech-Impfstoff eine Phase-3-Studie mit 40.000 Leuten gehabt, was erstmal relativ viel ist, um Nebenwirkungen und sowas zu beobachten. Aber die Zahl derjenigen, die dann auf natürlichem Wege mit dem Coronavirus infiziert wurden, die ist sehr gering am Ende. Was auch gut ist, weil eben die Zahlen trotz des globalen Pandemiegeschehens immer noch relativ gering sind auf die Gesamtbevölkerung bezogen. Und das führt eben dazu, dass wir jetzt nur 100 Fälle haben oder so, die man sich angucken kann, wo durchaus eine Wirksamkeit des Impfstoffs erkennbar ist, aber ganz viel noch im Dunkeln bleibt gewissermaßen. Also es ist bei so wenig Fallzahlen kaum zu sagen, ob die Effektivität jetzt bei 95 oder nur 90 oder nur 80% liegt, weil da einfach noch viele andere Faktoren mit reinspielen können. Und dagegen sind natürlich diese Human Challenging Studies, wären eine Alternative, die aber eben wirklich auch mit vielen Problemen erstmal verbunden sein kann. Eigentlich würde ich sagen, geht es gerade vor allem auch darum, eben die Pandemie einzudämmen. Das heißt, es ist wirklich eine schwierige Frage, ob man da jetzt gezielt Leute infizieren sollte, um zu testen, ob der Impfstoff funktioniert.
Also ich glaube, was klar ist, ist, dass es natürlich in einem Setting erfolgen soll, wo sozusagen die Leute dann sozusagen optimal medizinisch betreut werden und so. Aber ja, ist das trotzdem eine schwierige Frage, finde ich. Und ich weiß auch nicht, wie würde man das in einem sozialistischen Land machen? Ist jetzt keine ganz einfach zu beantwortende Frage, finde ich. Mhm. Und auch die Freiwilligkeit, also ich weiß nicht, wie das in England geregelt werden soll, wenn es, sage ich mal, dafür Anreize gibt, daran teilzunehmen. Also was sind das für Anreize? Ne? Also zwingt man sozusagen Leute da rein, weil sie in ihrer Lebenssituation das als einen guten Ausweg aus einer finanziellen Klemme oder so sehen. Also das ist natürlich, das wäre natürlich sehr bedenklich, würde ich sagen.
Ja, und die Frage ist auch, mit was für einer Propaganda das Ganze begleitet ist. Also ob da nicht vielleicht auch wieder gewissermaßen die Gefahren der Krankheit eher geleugnet werden und man sagt, naja, so schlimm wird es schon nicht sein. Das wäre auch problematisch auf jeden Fall.
Ja. Ich glaube, wir machen hier mal einen Punkt. Wir kommen, glaube ich, noch auf die erfolgsversprechendsten Kandidaten zu sprechen.
Ja.
Und schließen hier aber erstmal die erste Episode dieses Podcasts. Und ich bedanke mich schon mal bei euch.
Vielen Dank.
Ja, ich freue mich auf die nächste.
Kommunistische Organisation. Podcast.